Als Foto- oder Videograf bekommst du mit Sicherheit viel Lob für deine Aufnahmen. Doch die lukrativen Aufträge bleiben trotzdem aus. Im kreativen Markt mit stetigem Wachstum und immer mehr Preisdumping räumt der erfahrene Fotograf und Marketing-Experte Edmond Rätzel endlich mal auf. Hier lernst du, wie du mit wenig Aufwand sofort sichtbarer für potenzielle Kunden wirst und somit planbar mehr Aufträge für dein Geschäft gewinnst. Herzlich willkommen im Fotografen- und Filmemacher-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Edmond Rätzel hier und heute jemand ganz besonders zu Besuch, nämlich Stefan Franke. Wir haben eine sehr, sehr lange Geschichte hinter uns, die erzähle ich gleich auch sehr gerne mal. Und warum ich Stefan jetzt eingeladen habe zu diesem Podcast, weil er einen coolen Background hat, auch gerade zum Thema Leica, viel über Leica sprechen kann und viele Fotografen interessieren sich ja mega für diese Marke. Und für alle Leute, die jetzt vielleicht nur den Podcast hören und vielleicht auch mal den guten Stefan hier sehen will, ich lade das auch mal gleichzeitig hier auf YouTube hoch. Deswegen gerne mal einfach auf den Kanal gehen, dann könnt ihr euch den Podcast hier auch sozusagen auch mal ansehen in Videoform. Aber ja, am besten, Stefan, stelle ich mal kurz gerne selber vor.
Ja, moin erstmal, Edmond, freut mich, dass ich hier sein darf. Das ist eine coole Sache. Zu mir, ich bin Stefan, ich bin 24. Ich bin angehender Hochzeitsfotograf und bin jetzt seit, doch ist jetzt schon einige Zeit her, dass wir in Kontakt sind, Edmond, ne?
2019.
Ja, das ist Wahnsinn, die Zeit vergeht wie sonst was und ja, jetzt bin ich im Boot, jetzt rocken wir das Ding zusammen. Zu mir selber, ich fotografiere insgesamt seit 15 Jahren, für diejenigen, die das nicht wissen. Hat bei mir eigentlich ganz lustig angefangen. Und zwar hat mich früher mein Onkel immer mitgenommen, wenn er in die Natur gegangen ist. Und er hatte so eine ganz kleine Analogkamera, 35mm Film dabei. Und wir haben bei ihm im Keller immer die Bilder nach dem Angeln oder halt nach den Naturtrips immer entwickelt. Der hatte eine eigene Chemiekammer, wo er halt eben im Labor seine Filme dann aufgehangen hat.
Mega.
Also saugeil einfach. Und ja, das Ganze hat sich dann die Jahre hinweg so ein bisschen daraus entwickelt, dass meine Eltern mir dann so eine kleine Digitalkamera gekauft hat und ich konnte die halt in meinem Urlaub benutzen, weil mein Vater derjenige war, der immer gesagt hat, Mensch, Stefan, mach meine Kamera nicht kaputt, weil ich habe ihn damals als Kleinkind eine geschrottet.
Oh,
und das
okay.
War dann für ihn dann so der Reiz oder der Auslöser zu sagen so, ich glaube, ich kaufe dir keine mehr. Und dann hatte ich halt eben nur die. Das war so eine, ich weiß gar nicht, ob du diese Coolpix-Kameras kennst, diese kleinen silbernen, halt so diese typischen Oma- und Opa-Kameras im Urlaub, man kennt sie. Und ja, auf jeden Fall hat es dann so begonnen, mit 10 Jahren habe ich dann angefangen, mich so ein bisschen in die Natur zu verlieben, habe dann angefangen, halt Blumen, Makro zu fotografieren, habe mir damals eine Nikon D3400 geholt und ich war super zufrieden mit der, das war, glaube ich, ein 1855er Kit sogar. Und auf jeden Fall ging es dann so weiter. Ich habe dann halt ziemlich viel in der Natur gemacht, weil mein Vater ist auch Hobbygärtner, hat einen riesigen Garten. Und da habe ich mich dann immer am Abend so hingehockt, wenn dann zum Beispiel auch irgendwie die Fledermäuse mal rausgekommen sind, versucht irgendwie mit einem Blitz das hinzubekommen. Aber meistens war es halt eher semi-professionell und komplett nicht durchdacht. Und die ersten Fotos waren dann halt wirklich so dieses Original Noob, einfach komplett weißes Foto. Und man denkt sich so, perfekt. Hast du eine halbe Stunde irgendwas gemacht und dann am Ende kamen halt nur weiße Fotos raus. Und ich habe das Ganze dann so weitergemacht, habe viele YouTube-Videos mir angeschaut und habe mir versucht, das selber beizubringen, weil ich es persönlich nicht für nötig gehalten habe, mir irgendwelche Workshops bei überteuerten Fotografen zu holen. Und letztendlich muss ich sagen, mir hat dieses selbst beizubringende, dieses Learning-by-Doing-mäßige, hat mich eigentlich weitergebracht, als wenn ich glaube, dass ich mir jetzt haufenweise Bücher durchlesen müsste und mir quasi von einem Buch erklären lassen muss, wie ich zu fotografieren habe. Also ich glaube, so dieses freie Learning by Doing, es bringt einfach mehr und es hat mich auch persönlich weitergebracht. Und ja, 2018 hat es dann angefangen, dann wollte ich unbedingt in die Fotografie professioneller einsteigen. Und habe dann halt eine Bewerbung an einen Fotoladen in Erlangen geschickt. Und das war eigentlich ganz cool, weil wir damals ein Praktikum gemacht haben. Ich und ein Kollege, wir waren zeitgleich dort. Und Ja, es war Hammer, weil du halt auf der einen Seite mit den Kameras zu tun hattest, du konntest dich mit den Leuten austauschen, ne? Hattest gleichzeitig den Verkauf, konntest dich ein bisschen im Verkauf testen, ob du dafür geeignet bist. Und am Ende vom Lied hieß es dann so, ja, Stefan, wir können dich jetzt aktuell nicht nehmen, weil wir schon einen Azubi haben, aber wir empfehlen dich mal in den Leica Store nach Nürnberg weiter, weil die suchen ja momentan.
Cool.
So, und dann hat's Klick gemacht. Dann kam der Herr Scholz auf mich zu. Das ist der Filialleiter vom Leica Store. Erstmal Grüße nach Nürnberg. Ne? Euch habe ich das zu verdanken. Und dann gab es das Vorstellungsgespräch. War einfach mega entspannt. Wirklich auf dem Kaffee hat man sich kurz unterhalten. Und dann gab es halt mal eine Probewoche. Und das war ganz cool. Und danach gab es direkt den Arbeitsvertrag, ne? Ausbildungsvertrag. Und so hat das Ganze dann angefangen. Und ich wurde dann halt eben in zwei verschiedenen Läden ab und zu als Springer eingesetzt. Am Ende kam dann noch ein Laden von Fujifilm mit dazu. Also speziell bei mir war es halt die medienkaufmännische Ausbildung. Also ich bin halt Fotomedienfachmann, ne, mit dem Fachbereich Fotografie. Und das war schon eine Hammer-Erfahrung. Natürlich, man hat in der Ausbildung ab und zu manchmal keinen Bock gehabt, aber es geht ja jedem so. Nicht jeder hat immer seinen perfekten Tag.
Oh, wenn das der Herr
Aber
Scholz hört jetzt.
der reißt mich beim nächsten Einkauf im Laden, der reißt mir den Kopf ab, glaube ich. Nein, Quatsch. Nee, man versteht sich mit den Jungs. Das ist ein super cooles Team da drüben. Sehr bodenständige Leute. Man kann mit denen immer quatschen. Und wenn man eine Frage hat, geht man kurz in den Laden, lässt sich beraten. Also, ich sage das jetzt auch wirklich ohne Bezahlung. Der Edmund hat mir kein Geld dafür gegeben, Leute. Das ist wirklich so. Ihr fühlt euch da drin einfach wohl und auch als Azubi bist du dort sehr gut aufgehoben, weil die Leute einfach auch auf dich aufpassen und wenn mal was nicht so klappt, dann sprichst du einfach ganz easy mit den Kollegen dort. Und ich hatte allgemein bei Leica immer das Gefühl, dass das halt sehr, sehr familiär alles war. Also die Leute kennen sich auch untereinander. Und jetzt kommen wir eigentlich mal zu einem richtig spannenden Thema,
Warte, ich will da nochmal
die,
kurz ansetzen.
ja.
So eine Ausbildung, für viele ist das ja sehr interessant, weil sie kennen ja eigentlich nur so die ganz normalen Ausbildungen. Wie ist das bei Leica? Ist das auch so eine Dreijahresausbildung? Macht man dort schulisch und dann sozusagen dann ins Handwerkliche, dann im Shop? Oder wie ist das dort bei dir gewesen?
Tatsächlich war das am Anfang wirklich so eine duale Ausbildung, also ganz normal, Berufsschule hat es angefangen. Du wurdest natürlich in die ganzen kaufmännischen Richtungen halt erstmal eingeleitet, weil es war ja keine Fotografenausbildung, sondern die medienfachmännische im Einzelhandel. Und nach einem Jahr ist es dann speziell in die Fotografie übergegangen. Und ich fand es sehr cool, weil ich am Anfang echt gelangweilt war von der Ausbildung, weil es halt wirklich nur Mathematik war, es war Verkauf, es waren halt so Kassenbestände und ja, es waren halt Sachen, für die ich mich eigentlich nie wirklich so richtig interessiert habe. Natürlich habe ich im Verkauf gearbeitet, aber meine Leidenschaft selber war ja das Fotografieren.
Ja.
Ja. Und dann ab dem, ich glaube, ab dem 14. Ausbildungsmonat hat es dann angefangen, dann kam dann der Chef vom Leica Store, beziehungsweise der Inhaber auf mich zu und sagt so, Mensch, Stefan, du, wir haben mal eine überbetriebliche Schulung. Und ich so, hey, Hammer, ja. Bist du bereit? Das Lights Hotel in Wetzlar wartet schon. Und ich so,
Oh,
ja,
geil.
safe. Und dann, boom, das war wirklich so wie so eine Faust ins Gesicht, weil das halt voll überraschend war.
Also kurz nochmal
Und
für alle Leute, die das nicht wissen, also das ist sozusagen der Ursprung, wo sozusagen Leica die Geschichte auch anfängt und wo sozusagen die Magie und die Kameras hergestellt werden. Also das schon dort dann auch sozusagen hinzukommen, ist schon sehr, sehr nice, das alles mal zu sehen, ne?
ja. Der Leica Store dort ist sehr empfehlenswert, also super angenehme Lage. Die haben einen eigenen Park quasi. Und das Besondere für mich war halt, ich hatte ja wirklich nie wirklich mit der Kameramarke vorher zu tun. Ich war ja vorher immer so ein bisschen diesen ganzen Rausch, oh, ich brauche die neueste Sony oder Nikon macht ja auch was Cooles. Und die haben halt direkt gesagt, so ja, du kennst Leica noch nicht, du wirst dich aber sofort darin verlieben. Und bei mir hat es dann wirklich Schnipser gemacht und dann war ich schon in diesen Leica-Wahnsinn drinnen. Und es wird eigentlich nicht weniger, sondern eigentlich immer mehr, weil je mehr du dich damit befasst, umso faszinierender findest du die ganze Thematik. Und ja, das Spannende an der ganzen Sache war dann halt bei den Überbetrieblichen, wir hatten halt dann wirklich Coaches, die von Leica halt selber auch vor Ort waren. Da gab es dann Schulungen und wir hatten halt wirklich die Chance, uns dann so unser Wunschobjektiv und unsere Wunschkamera für ein paar Tage einfach mal zu nehmen und damit einfach Fotos zu machen. Und ich meine, ich brauche es euch nicht sagen, so jeder Fotograf kennt es, jeder hat seine Wunschkamera, die er sich unbedingt finanzieren möchte. Und wenn du dann halt eben als, ich sage jetzt mal, Azubi dir in dem Zeitraum diese Kamera nicht finanzieren kannst und du mal wirklich die Chance hast, so eine Kamera zu nehmen, dann ist das halt einfach so ein Traum, der in Erfüllung geht für die Zeit. Und ich meine jetzt nur mal so im Vergleich zu anderen Marken wie Sony und Nikon, bei den Leica-Kameras fangen wir halt nicht bei 2.500 € an oder bei den Büsche, da sind wir halt bei 5.500 bis 9.000 € halt. Es kommt dann immer auf die
Nur für den
Modelle
Body,
an.
ne? Also
Ja, und
wir reden
das ist
jetzt noch nicht
halt.
mal mit Objektiv, also.
Das ist halt dann schon eine Hausnummer. Und damit dann zu arbeiten, du merkst halt einfach auch, dass diese Qualität, die dahinter steckt, die bewahrheitet sich halt dann, sobald du auf den Auslöser drückst, sobald du hörst, wie der Shutter runtergeht, dieses Knacken beim Fotografieren, das ist halt so ein ganz magisches Gefühl. Und da hat es mich dann halt dann ja, einfach erwischt. Und dann war ich halt infiziert. Und
Kannst du so ein
seitdem befasse
bisschen
ich mich.
tiefer eingehen, was du da so in der überbetrieblichen Ausbildung alles machen musstest? Also du hast Kameras bekommen. Erstmal, was war das für eine Kamera, die du dir da zusammengestellt hast?
Also ich habe mir damals tatsächlich keine M genommen, sondern die SL Typ 601, weil ich ein bisschen fasziniert von der Videosparte war, weil Leica macht ja eigentlich nur Fotokameras,
Ja.
aber die SL war halt auch eine Filmkamera, ne? Also mit der konntest du auch filmen. War aber letztendlich dann selber für mich eine Erfahrung wert, weil ich dann am Ende wusste, ich ist nicht meine Kamera, weil die mir einfach zu groß und zu klobig ist. Das Schöne, jetzt komme ich nochmal auf diese überbetriebliche Sache hinaus. Das Schöne an sich ist einfach, du lernst die Leute kennen, die für die Firma arbeiten. Also wir hatten auch so einen Rundgang auf dem Gelände, wo die Kinoobjektive für Hollywood-Blockbuster hergestellt werden, wo die M-Objektive hergestellt werden. Und ja, da ist halt einfach wirklich alles mit dabei und du merkst einfach auf dem Gelände die Leute, die verstehen sich und es ist halt einfach eine geile Firmenharmonie. Und das ist halt so, egal mit wem du dich unterhalten hast, du warst willkommen. Und das unterscheidet sich halt, weil die Leute, die machen halt ihren Job dort, weil sie wirklich davon überzeugt sind und nicht nur, weil sie Geld verdienen, sondern sie wissen halt, dass da Qualität dahinter steckt. Wenn du mal
Ja.
überlegst, die Objektive zum Beispiel, die haben so eine Präzision, die haben so eine hohe Qualität. Da braucht zum Beispiel ein Linsenelement, was drinnen ist, braucht alleine schon fast 2 bis 4 Wochen, bis es überhaupt erstmal fertig ist, weil eine Person dahinter ist, die das mit Hand schleift halt, ne? Also
Ja.
es ist ja wirklich so, dass diese Kameras, alles, was da drinnen steckt, wird von einem Menschen gefertigt. Es ist nichts maschinell produziert. Und das ist halt auch eben so, warum dass diese Kameras so gehypt sind, weil die Qualität einfach krass ist. Also, wenn man das so bezeichnen möchte, die Qualität ist Hammer. Leica-Objektive sind nicht umsonst die besten Objektive der Welt. Es ist was dahinter. Und gerade die Objektive machen halt auch diesen Leica-Look aus. Viele sagen jetzt so, Stefan, ja, den Leica-Look, den gibt es doch eigentlich gar nicht. Den Leica-Look gibt's in
Warte,
meinen
da gehen wir noch
Augen.
gleich ein bisschen näher drauf ein. Wir suchen mal diesen roten Faden, führen den mal durch. Also du hast so die übertriebliche Ausbildung dann gemacht und konntest dann dort mit der Kamera dann rumknipsen und Fotos machen.
Ja.
Was war sozusagen das Ziel oder die Aufgabe am Ende? Was sollte sozusagen aus dir dann sozusagen dort beigebracht werden?
Das Ziel war mir, das gesamte Leica-System näher zu bringen, damit ich quasi im Leica-Store das Knowledge habe, um den Kunden Argumente zu liefern, die Kameras zu kaufen.
Okay, und welche Kamera natürlich, ne? Wegen
Ja,
M, also sollen die, also Video ohne Video, was ist mit Fokus und so
genau.
und auch wegen jetzt vielleicht Belichtung und so, dass ja auch wegen Film und so, dass ja auch sehr, sehr viele große Unterschiede. Hast auch dort die Leica-Geschichte so ein bisschen, haben die das auch ein bisschen erzählt, weil gerade auch
Ja.
die sind ja so gut, weil die haben ja vorher nicht Kameras hergestellt, sondern die kommen ja eigentlich aus dem Mikroskopenbau, ne? Und das
Richtig,
schon
richtig,
über
ja.
100 Jahre, haben eine sehr, sehr starke Geschichte. Die haben erst 1914 haben die angefangen, erst die erste Kamera auf den Markt zu bringen. Und daher haben wir diese Präzision, diese krassen Überobjektive. Gab es da noch so, kannst du ein bisschen Background zu so erzählen?
Ja, kann ich machen, klar. Also der grundsätzliche Ursprung, der läuft auf 1849 zurück, und zwar geht es da um den Mechaniker Karl Kellner. Der hat diese Mikroskopfirma damals quasi vermarktet und der hat damals noch einen zweiten Techniker angeheuert, und zwar war das der Ernst Leitz. Und von dem stammt halt auch dieser Leitz Leica, dieser Name ab. Und ja, der hat das Ganze von 1843 bis 1920 versucht aufzubauen. Und die Gründung von Leica selber gab es dann 1986. Das hat in Wetzlar stattgefunden. Ihr könnt ja gerne mal nach dem Leitzpark schauen auf Google. Ist ein tolles Gelände. Und das Revolutionäre an Leica war halt, dass die Kameras früher sehr, sehr groß und sperrig waren. Also wir hatten wirklich solche Holzkästen und die waren halt auf Stativen. Und als wir in dem Leitz-Museum waren, da gab es eine Story von dem Foto von der Hindenburg. Ihr wisst ja alle, das war dieser der Zeppelin, der halt
Ja.
explodiert ist. Und da waren unten am Boden haufenweise Fotografen, die das halt ablichten wollen. Und durch die Explosion sind halt haufenweise Kameras umgeflogen und kein einziges Bild hat im Prinzip überlebt. Und gut, ein Fotograf war halt dabei mit einer kleinen Leica. Also es war sozusagen die 35 mm Leica, klein und kompakt, ja. Und das Foto hat halt überlebt, ne? Und das war halt dann so ein bisschen mit der Startschuss für die Ur-Leica, beziehungsweise der Oskar Barnard, der Chefingenieur, hat die ja damals entwickelt. Und er hatte ja die Idee, dass man den 35 mm Film quasi auf diese Ur-Leica verkleinert. Und das war der Ursprung. Und so hat das Ganze angefangen. Und ich finde es halt wirklich bemerkenswert, wenn du mal überlegst, dass diese Kameragröße, beziehungsweise die Objektive, die du damals auf dem Markt bekommen hast, die kannst du ja für die modernen M's immer noch verwenden. Ne?
Ja.
Das Bajonett ist ja gleich geblieben. Und
Die Qualität ist immer noch bombengeil.
das ist halt einfach spannend. Und du musst halt auch bedenken, da steckt was dahinter. Ja, es ist halt wirklich ein Traditionsunternehmen. Zweifellos Objektive, die besten der Welt.
Ja.
Und
Ist immer das, was man auch mit der Marke verbindet, ne? Also Leica hat ja
ja.
auch die teuersten Kameras der Welt. Ich glaube auch die teuerste Kamera, ich bin der Meinung, irgendwie 2018 oder was, hat Leica irgendwie eine ganz aus 1900 irgendwas, eine Kamera für 2,4 Millionen oder sowas versteigert.
Ja.
Ob das heißt, der Wert so gerechtfertigt ist, das kommt natürlich darauf an, was der Mensch da hineininterpretiert, auch in diese Marke. Aber Leica hat natürlich dann zudem zu Recht schon eine sehr große Brand und Marke aufgebaut. Aber deiner Meinung, also wie ist deine Meinung, hat Leica diesen krassen Hype verdient? Also ist es wirklich so die Kamera oder die Marke?
Nach der Erfahrung, als ich halt gesehen habe, wie das Zeug produziert wird, definitiv ja. Allerdings, man muss dazu sagen, es braucht keine Leica, um die Bilder zu machen, damit Leute Geld viel dafür ausgeben. Weil letztendlich ist eine Kamera auch nur das Werkzeug zum Zweck. Und ich kenne halt viele Fotografen, die sagen, ich brauche für meine Hochzeit eine Sony wegen Autofokus oder ich brauche eine Nikon, weil die halt einfach eine gute Performance haben. Und am Ende des Tages freuen sich die Leute halt trotzdem wieder, wenn sie ihre Leica M in die Hand nehmen können.
Ja.
Ja, also
Ich
der
kenne
Hype
aber
ist
auch
definitiv.
Hochzeitsfotografen, die mit der Leica Hochzeiten machen, aber
Hier ich.
ja, natürlich, da muss man auch hier, ich weiß nicht, bei deinem, du hast eine M, ne?
Ich habe eine M10R, ja. Das ist die hier oben. Ich kann dir mal ganz kurz in die Kamera zeigen. Ist sehr minimal. Also wir haben hier oben Blende, ne? Also Zeit und ISO. Das ist
Genau,
eigentlich
also
ganz minimalistisch aufgebaut, ohne großen Schnickschnack. Ich komme super mit der Kamera klar. Ich mag es nicht, wenn Kameras so viele Knöpfe haben. Da komme ich nur durcheinander.
da, und das ist, da kann ich auch die Gegenseite verstehen, wenn jetzt die andere Seite sagt, okay, die haben jetzt diese drei Sachen, ja, Blende, Zeit, ISO, okay, jetzt könnte man noch über den vierten Punkt streiten mit dem Fokus, aber jetzt lass mal das nur auf diese minimalistischen Sachen nur runter reduzieren. Und eine neueste Kamera, die hat dann noch ihren ganzen Schnickschnack und was weiß ich dann noch für Menüpunkte, 20.000, was er ja für Spielereien hat. Warum sollte jetzt die Leica vier oder fünffache kosten, wenn die andere Kamera doch eigentlich mehr kann, ne? Also da kann man ja auch die Gegenseite, wie siehst du das? Also kann mehr, aber kostet weniger, aber warum sollte man dann die Leica sich dann nehmen?
Weil Mensch, also es kommt natürlich auch immer auf das Budget von den Personen an. Ne? Also ich persönlich finde es immer schwierig zu sagen, du brauchst eine teure Kamera und eine billige. Es kommt halt natürlich immer darauf an, wie die Person arbeitet. Ne? Also ich persönlich habe es mir gekauft, weil es für mich ein Traum war. Es gibt Leute, die kaufen sich eine Leica nur, weil sie die in die Vitrine stellen. Es gibt Leute, die kaufen sie, weil sie damit arbeiten wollen, weil sie kreativ sein wollen. Und es gibt welche, die kaufen sie, um damit ihren Groschen zu verdienen. Ich bin der Meinung, dass jeder für sich selber entscheiden muss, ob er sich eine besorgt oder nicht. Man sollte aber im Hinterkopf bedenken, dass es keinen Sinn macht, oder als Fotograf, für mich macht es keinen Sinn, wenn ich mir eine Kamera kaufe und sie halt am Ende nur rumsteht. Weil es ist trotzdem, in meinen Augen ist es ein Werkzeug, und ein Werkzeug sollte halt benutzt werden. Aber schwierig zu sagen. Also ich weiß auch dein, also darauf weiß ich jetzt tatsächlich selber keine Antwort, muss ich dir ehrlich zugeben. Ich persönlich bin halt einfach ein Fan von guter Qualität, und davon, die Leica funktioniert halt, wenn ich sie brauche, funktioniert es. Die überhitzt nicht. Es speichert schnell ab, hat einen guten Prozessor, und außerdem ist sie nachhaltig, muss man auch dazu sagen. Die wird aus wiederverwendbaren Materialien hergestellt, und die wird auch nicht in Massen produziert, ne? Also wenn du in den Leica Store reingehst, die haben nicht hunderte auf Lager wie bei anderen
Ja, auf
Marken,
einige
sondern
wartest du, wenn du die bestellst, aber sehr,
ja.
sehr lange.
Also ich habe mir jetzt das Leica Summilux, das ist ein 28 mm Objektiv, habe ich mir reservieren lassen. Und da haben die auch schon zu mir gesagt, das haben die momentan nicht auf Lager. Also es ist im Prinzip wie eine Rolex, die du dir kaufst. Dauert.
Dauert, ja. Also, um da auch mein Senf, also für alle Leute, die auch zuhören, es gibt auch sehr viele Sachen, die sind natürlich sehr stark subjektiv. Die kann man so mit Fakten nicht erklären, weil es auch auf einfach die Person drauf ankommt, was für einen Wert der dieser Marke oder dieser Kamera halt hinzuzieht. Und jetzt könnte man sagen, wie ich vorhin angestellt habe, ja, die neuesten Kameras, die können ja theoretisch mehr. Warum soll ich jetzt für eine Leica mehr bezahlen? Und dann ist halt, spielt da auch mehr Sachen noch mit hinein. Nicht nur die Marke
Die
und die
Geschichte
Geschichte,
auch.
sondern natürlich muss man auch sehen, die Kameras sind extrem gut handgefertigt, die sind extrem hochwertig. Also es gibt ja Objektive, die sind in 60er, 70er Jahren hergestellt, die kannst du jetzt noch benutzen. Und wenn du jetzt eine Kamera kaufst, guck mal, ob du die in 60, 70 Jahren noch nutzen kannst, ne? Also das ist, glaube ich, auch so das Geheimnis, dass die halt so wertbeständige und sehr hochqualitative Sachen herstellen, die über Generationen weitergegeben werden können. Das ist zum einen der Punkt, natürlich auch das Objektiv. Ich glaube, das ist so das Größte überhaupt, wie gesagt, dieses Glas und wie wir es halt
Richtig.
herstellen, das hat halt schon einen extrem großen Wert. Ob man es jetzt für einen Beginn braucht, ist auch wieder fragwürdig, muss man natürlich dann immer schauen. Muss man damit beginnen oder holt man sich das erst später, wenn man ein bisschen mehr Budget hat und auch als Fotograf schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt hat? Muss vielleicht für den Anfang gar nicht sein. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen: Ha, ich hole mir eine Leica, habe da so meinen Traum. Und ich glaube schon, dass die Leute dann besser fotografieren können, weil sie das sich in den Kopf setzen. Also so ein bisschen dieser Placebo-Effekt. Wenn ich das glaube, dann ist es halt auch so. Weil wenn sie halt diese Kamera haben und denken: Boah, jetzt, ich fühle mich richtig gut und probieren viel aus und testen, testen, testen. Und das hätten sie vielleicht nicht, wenn sie so eine 0815-Kamera aus dem Saturn oder sowas holen, weil sie dann vielleicht, ja, jetzt habe ich die und legen die vielleicht schnell weg. Und so eine Leica, wenn die halt hast und die erstmal gegönnt hast, dann denkst du dir auch, okay, jetzt will ich sie auch benutzen, jetzt will ich auch zeigen, jetzt will ich auch mal ein paar Bilder machen. Und ich glaube, daher, durch diesen Antrieb, dass man halt viel ausprobiert und viel macht, wird man automatisch dann dementsprechend auch ein besserer Fotograf. Aber wie gesagt, das ist halt auch nur eine Mutmaßung. Das kann ja,
Ja.
ist ja bei jedem Fotografen wieder anders.
Prinzipiell hast du recht. Sagen wir es so.
Das ist doch schon mal gut, dass wir da schon mal auf einen Punkt kommen. Vielleicht einfach mal kurz zu dir. Was für eine Leica hast du jetzt aktuell im Einsatz und was für Fotos und so? Welche Aufträge machst du aktuell?
Also aktuell bin ich dabei, mich in die Hochzeitsfotografie einzuarbeiten. Ich habe jetzt derzeit die Leica M10R, ne? Was es über die zu sagen gibt, das ist halt ein sehr leistungsstarkes Modell. An und für sich kannst du die eigentlich für fast alles verwenden. Die hat einen sehr guten Prozessor, über 40 Megapixel, die Auflösung halt Vollformat.
Reicht
Was
bei, da
brauchst du
kannst du,
mehr halt?
da brauchst du
Also,
nicht mehr, das ist schon. Was kostet der Body theoretisch?
ich habe für den Body selber, waren es jetzt halt 6.000, nein, 7.500 Euro. Ich habe aber noch
Und
meine ehemalige Leica in Anzahlung gegeben, sonst hätte ich mehr gezahlt. Und für die Objektive
also
liegst du
warte, wenn
meistens.
ich jetzt in den Laden gehen würde und würde mir die neu holen, was würde ich denn hinblättern?
Also für die M10R bist du bei 8.000 Euro, wenn du die jetzt komplett neu kaufst. Circa 8.000 Euro.
Okay, und so ein, was für ein Objektiv hast du?
Das ist jetzt von der Marke Voigtländer, das sind 35 mm. Und zusätzlich habe ich nochmal 28 mm von Voigtländer, weil ich persönlich für mich halt herausgefunden habe, dass mir der Look von Voigtländer besser gefällt als der von Leica. Aber das spielt jetzt hier für das Ganze keine Rolle. Ich finde, dass das, also Voigtländer, für die Leute, die es nicht kennen, das ist die älteste Objektivmanufaktur, die es gibt. Die haben hier in Fürth ihren Hauptstandort und
Deswegen
machen
hast,
auch
die haben
sehr
dich
gute.
abgeworben, weil du da in Fürth wohnst. Deswegen, so ist das. Ja,
Grüße an
da,
Sabrina.
da die ist auch natürlich auch eine Preisfrage. Ne? Ich bin ziemlich, die sind auch um einiges günstiger als die von
Ja,
Leica. Ne?
haben aber auch einen sehr, sehr schönen Look, die Objektive.
Ja,
Ja.
da muss man halt natürlich auch, ne, es ist, glaube ich, nicht wenig der Unterschied, glaube ich, zu den Objektiven zu Leica. Da muss man natürlich auch erstmal das Budget für haben. Und sich das natürlich auch dementsprechend auch gönnen. Und im besten Fall natürlich dann auch die dementsprechenden Aufträge haben, um das auch wieder reinzuholen. Weil
Ja.
letztlich soll ja auch ein Werkzeug sein für die Arbeit gerade, ne?
Also was ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte, ein Profi-Fotograf, der auf Leistung gebunden ist, der holt sich auf jeden Fall keine Leica für international heftige Aufträge. Also für große Aufträge holt er sich keine Leica. Das muss auch noch gesagt werden. Dafür sind die Kameras auch nicht gemacht, weil die Kamera eher zum Genießen produziert werden. Das wurde mir auch in Wetzlar erklärt. Also so eine Kamera, eine Leica kaufst du dir einfach, weil du die Leidenschaft und die Liebe an der Fotografie hast.
Ja,
Und das
also es gibt
gibst du
so und
einfach auch
so.
mit.
Also da ist auch vielleicht ganz gut, dass ich verschiedene Meinungen mit reinbringe, weil das wird auch bei den Zuhörern hier sein, dass viele das sich als anhören und vielleicht auch eine andere Meinung haben, das ist vollkommen in Ordnung, weil das auch eine Sache ist, worüber man halt theoretisch auch diskutieren kann, weil es natürlich auch sehr, sehr krass starke Profifotografen gibt, die halt nur mit Leica fotografieren. Und ich bin der Meinung, also auch wieder meine persönliche Meinung, dass extrem große Fotografen erst groß geworden sind wegen Leica. Weil die Kamera halt so klein ist und nicht auffällt. Also es gibt auch sehr krasse Street-Fotografen oder berühmte Fotografen mit stark berühmten
Steve
Aufnahmen,
McCurry zum Beispiel.
die halt dadurch entstanden sind, weil ich glaube, wenn du halt mit so einer fetten DSLR-Kamera rumgelaufen wärst, dann merken die Leute das sofort. Ne? Wenn du so eine kleine, schnuckelige Leica, sage ich mal, in der Hand hältst,
Ist
dass
halt
das denkt,
unauffällig.
ja, die Leute denken, okay, was will der Amateurfotograf jetzt mit seiner Kamera? Dass du aber solche heftigen Fotos daraus schießt, das wissen die meisten halt nicht, so ein Laie, ne? Und ich glaube schon, dass viele Fotos so erst entstanden sind, weil die halt gar nicht auf dem Radar hatten, die Leute, dass die jetzt gerade fotografiert werden oder so, oder halt das gar nicht auf dem Schirm hatten. Und ich glaube schon, dass einige dort gerade wegen der Leica erst zu diesen starken Aufnahmen gekommen sind. Also meine persönliche Meinung wieder, ne?
Auf jeden Fall. Da möchte ich noch was dazu ergänzen. Viele Fotografen oder viele Kunden von mir sind am Ende überrascht, wenn sie sagen so, boah Mensch, das sind so tolle Fotos. Zeig mal. Und dann zeigst du denen die Bilder und die kommen halt einfach aus der Kamera schon so schön bei dem guten Display halt raus, dass die direkt sagen so, wow, muss ich haben, will ich haben halt. Na, also der Sensor von Leica selber ist ja auch sehr speziell und der hat ja auch wieder einen eigenen Farbaufbau, so wie sich die ganzen anderen Kameramodelle unterscheiden, hat auch Leica so seinen eigenen Sensor und ich finde den halt einfach von der Farbwiedergabe sehr angenehm. Und ich würde halt die Bilder, die aus den Objektiven und aus der Kameradynamik rauskommen, schon sehr als natürlich empfinden. Also die Farben, die da rauskommen, sind schon sehr organisch, ne? Und das finde ich, macht halt auch nochmal so diesen Reiz aus, sich eine Leica zu kaufen. Das ist meine persönliche Meinung. Viele
Da
können
kommen wir jetzt hin.
natürlich.
Da kommen wir jetzt hin. Gibt es diesen Leica-Look, von dem alle sprechen? Jetzt will ich mal die Meinung von jemandem hören, der dort eine Ausbildung gemacht hat und auch vor Ort war. Gibt es diesen Leica-Look?
Ja, den gibt es, weil die Objektive von Leica selber durch die Qualität eine ganz eigene dreidimensionale Bildoptik wieder liefern, die einfach qualitativ ja kein anderer Kameraproduzent hinbekommt. Und das ist die Wahrheit. Viele sagen natürlich, die Farben kannst du mit einer Fujifilm oder mit einer Canon genauso im Lightroom nachbearbeiten. Das mag ja alles schön und gut sein. Aber von den Optiken her kriegst du kein räumliches Bouquet so geil hin wie mit einer Leica-Optik. Das ist so. Es gibt
Ja.
ja auch sogar wissenschaftliche Beweise. Also die Dinger werden ja auch mit Lasern ausgemessen. Und für mich ist es wirklich faszinierend damals gewesen, in der Ausbildung das zu sehen, weil es halt wirklich so, du bist halt am Ende des Tages baff, wenn du weißt, was dahinter steckt. Und dann weißt du auch den Wert dieser Sachen viel mehr zu schätzen.
Ja, also ich glaube auch, gerade die Farbe, Schärfe, Bouquet, Kontrast, Mikrokontrast, da gibt es auf jeden Fall einen starken Unterschied, wenn man, okay, stark ist das auch wieder hingestellt, weil ich kann verstehen, dass man darüber auch sehr stark diskutieren kann, weil jeder Mensch sieht ja auch anders Farbe und jeder Mensch sieht ja auch anders. Ne? Wie bei sind zum Beispiel jetzt, das sieht man jetzt natürlich im Podcast nicht, aber im YouTube, wie bei sind auch Brillenträger, ja. Das heißt, unsere Sicht ist ja sowieso allgemein schon mal ohne Brille eingeschränkt. Und wir Menschen sehen halt alle anders. Ja, also ich habe ja eine Lehre gemacht bei der Multimedia-Schule hier in Hannover. Da gab es dann auch über Fotografie Druck und da haben wir auch Filme und so dann dementsprechend entwickelt. Und da habe ich auch gelernt, dass zum Beispiel hier wie Farbsehen funktioniert und wir haben ja verschiedene Zäpfchen und Stäbchen im Auge. Und je nachdem, wie viele der Mensch hat, kann er halt unterschiedlich entweder Helligkeit sehen oder ist empfindlich für die Helligkeit oder dementsprechend Farbsehen, ja. Und genauso wie jeder Mensch unterschiedliche Haare hat, so hat jeder Mensch natürlich unterschiedliche Anzahl an diesen Stäbchen oder Zäpfchen. Und das heißt, jeder Mensch sieht halt das Rot ein bisschen kräftiger oder weniger oder hat eine Rot-Grün-Schwäche und so weiter und so fort. Und klar gibt es dann manche Leute, die sagen, hey, ich kann hier ganz klar was erkennen und dieser Look gefällt mir. Und der andere schaut drauf und denkt sich so, ich sehe hier gar nichts. Was erzählst du mir hier eigentlich? Also natürlich, weil gerade jeder Mensch anders Farbe sieht und ein Bild anders sieht, kann es da auch nicht so die 100% gleiche Meinung geben. Alleine schon nicht nur, dass jeder Mensch unterschiedlich ist, sondern auf welchem Kontinent er wächst. Ja, also ich sag mal so, ich komme eigentlich aus einem eher asiatischen Bereich. Meine Mutter kommt aus den Philippinen und dort ist ja natürlich das Farbsehen auch schon wieder anders. Als zum Beispiel Leute aus Afrika, ja, oder Europäer. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie die Geschichte des Menschen dort
Ja,
ist
es
und
ist
wie,
kulturell auch so ein bisschen
genau, was sie halt den
die.
ganzen Tag sehen, ja. Wenn die Leute aufs Meer immer blicken oder wenn die Leute halt die ganze Zeit in der Sahara irgendwie was Gelbes sehen oder sowas, dann ist das Auge dementsprechend ganz anders auch, sage ich mal, gelernt über diese Generation. Also jeder Mensch sieht natürlich dann dementsprechend auch anders die Sachen. Deswegen, das muss man immer so ein bisschen im Zaum halten. Jeder Mensch sieht dann so ein bisschen anders. Aber ich bin auch derselben Meinung wie du. Es gibt da diesen Leica-Look. Andere behaupten wieder, okay, den könnte man auch wieder nachstellen, wenn man so ein Preset nimmt oder sowas und dass man da sehr stark drankommt.
Aber den Look von den Objektiven kriegst du nicht gefälscht. Also da kannst du selbst mit den modernsten AIs ankommen. So ein Noctilux-Bouquet, wo das Objektiv mal 12.000 Euro kostet, wo es halt einfach die Lichtstärke von der, also fotografisch gesehen 0,95, ne? Sehr lichtstark, da kriegst du das Bouquet halt einfach nicht gefälscht. So der
Ja.
Look von den Farben, die kannst du nachmachen. Aber das, was die Objektive daraus zaubern, no way, keine Chance.
Ja,
Und ich habe
das glaube ich
selber schon
auch.
versucht, ich habe es auch selber schon versucht, ich habe es nicht hinbekommen. Ich habe 5 Jahre, bevor ich zu Leica gekommen bin, habe ich mit Nikon und Fujifilm gearbeitet. Das wäre wahrscheinlich auch jetzt das nächste Thema, wo du eingehen wolltest mit Analogfotografie.
Genau.
Weil ich auch sehr ein großer Fan von der analogen Filmfotografie bin. Und da ist halt zum Beispiel für die User sehr stark Fujifilm attraktiv, weil die halt eben ihre vorgefertigten Filmeinstellungen schon im Menü drin haben. Also Provia, Velvia, Astia, die ganzen Analogfilme von früher sind da alle nur drinnen. Und ja, ich will dich jetzt gar nicht hier irgendwie unterbrechen, Edmond.
Doch, doch, da können wir genau einsteigen. Vielleicht kannst du aber für den Laien, weil wir haben natürlich auch viele Zuhörer hier, die haben sich eine DSLR geholt und jetzt fotografieren digital und denken, okay, analog ist jetzt was, das ist aus der Steinzeit und da brauche ich eigentlich gar nichts mehr zu hören, aber ist an sich auch nicht so. Vielleicht kannst du mal ein bisschen das Analoge so noch ein bisschen erklären und was muss man dafür machen? Braucht man dafür eine eigene Dunkelkammer oder wie sieht das da aus?
Also für die Hobbyfotografen würde ich jetzt nicht, also es ist so, beim Analogfotografieren habt ihr eben den analogen Film, auf dem eine lichtempfindliche Schicht drauf ist und auf die wird belichtet. Ja? Das ist quasi, bei uns im Digitalen ist es der Sensor und im Analogen ist es der Film mit dieser empfindlichen Schicht. Und die Bildinformationen, die halt sonst auf dem Sensor stattfinden, die werden auf dem Film quasi gespeichert und durch die chemische Entwicklung, durch den C41-Prozess bei Farbfilmen, wird das Ganze quasi dann als farbliches Bild nach der Entwicklung sichtbar. Ja, so findet das Ganze statt. Hobbyfotografen, würde ich eher sagen, gehen meistens entweder zu einem Fotostudio und lassen es dort quasi entwickeln. Wenn du allerdings sagst, du machst es halt wirklich professionell, dann kannst du dir zum Beispiel, ja, es gibt privat, also Dunkelkammern, die du dir selber halt bauen kannst. Es ist meistens ein Tuch quasi und du kannst halt darin die Filme dann quasi so rein und dann öffnest du die Boxen, tust die Filme rein, Chemie dazu. Und dann wartest du halt deine Zeit. Du musst halt immer ein bisschen auf die Temperaturen achten, weil die Chemie halt wirklich bei einer gewissen Temperatur gehalten werden muss. Und ja, also das jetzt nur mal so für den Laien erklärt, weil ich denke, du hast da eine sehr, sehr breite Kundenweite, die das vielleicht nicht verstehen könnten. Ja, genau.
Ja, ich habe viele Leute natürlich, die einfach so eine ganz normale Digitalkamera haben oder eine DSLR sich geholt haben, ganz normal für erstmal so 1000, 2000 erstmal reinsteigen. Es gibt aber auch sehr viele, die halt diesen Prozess halt mögen, ne? Und die auch extrem viel Leidenschaft dahinter stecken. Liebe Grüße zum Beispiel an Tillmann, ein Kunde von mir aus Hamburg. Er ist eigentlich Arzt und hat die Fotografie sozusagen für sich entdeckt, aber so richtig. Alles, ne? Also analoge Fotografie, Porträts, hat sich dann extra sogar bei sich im Haus eine Dunkelkammer wirklich erstellt und macht dort dann dementsprechend dann die Filme dann fertig und so. Ich glaube schon, dass wenn man halt so stark dafür brennt und diesen Prozess auch so genießt, dass man da wirklich, ja, dass daraus wirklich so ein Fotograf entstehen kann, auch wenn er jetzt, sage ich mal, nicht irgendwie 2000, 3000, 4000, 5000 Bilder nacheinander schießen kann. Dass dort tatsächlich, weil man so überdacht ist und macht jetzt dieses Foto oder mache ich nicht dieses Foto, weil man ist mit einem Film limitiert. Ja, du kannst nicht einfach, da hast du irgendwie 35 Schuss oder sowas, dann ist erstmal Ende im Gelände. Und wenn du nicht dann aufpasst, wann du wechselst, dann kannst du den Moment auch verpassen, ja. Aber theoretisch, wenn man sich das alles anhört, denkt man sich, okay, ich limitiere mich doch hier überall. Warum nehme ich nicht einfach eine Digitalkamera oder eine Spiegelreflexkamera? Ich glaube
Und
schon,
genau,
dass
das ist der
dadurch.
Reiz. Das ist der Reiz.
Genau, ich glaube schon, dass wenn man sich auf diesen Prozess einlässt und sich das alles sozusagen, diesen Weg geht und dann dieses fertige Foto in der Hand hält, das man erarbeitet hat, ich glaube schon, dass so ein gewisser Stolz dann erst mit reinkommt und natürlich, dass man viel achtsamer mit der Kamera umgeht und viel achtsamer das Bild halt entsteht, ne?
Auf jeden Fall, ja. Vor allen Dingen ist es halt einfach nochmal ein viel. Das heißt intensiver das Fotografieren. Man nimmt halt einfach alles viel mehr wahr, weil du halt mit deinem fotografischen Auge deine Umgebung halt nochmal genauer unter die Lupe nimmst. Und du weißt halt, ich habe nur 24 oder 36 Fotos zur Verfügung und so ein Film ist teuer. Also die Preise, die gehen ja momentan so hoch. Ich finde es teilweise mittlerweile günstiger, auf die Dauer digital zu fotografieren, als mir die Filme zu kaufen. Und das war halt für mich auch ein Grund, warum ich zum Beispiel viel die Marke Fujifilm genutzt habe, weil da halt die Filmsimulationen drin waren. Was ich aber gerne gemacht habe, sind zum Beispiel so Hobbyprojekte gewesen, wo ich dann halt sage, so, okay, ich hole mir meinen Kodak Gold, pack den in die Kamera und dann spiele ich einfach mal ein bisschen rum. Und für mich war es auch eine sehr, sehr große oder eine gute Art zu lernen mit dem analogen Fotografieren, weil du lernst halt nicht immer nur zu knipsen. Du sagst so, oh, heute haben wir mal wieder 2000 Fotos rausgehauen. So, die Hälfte ist für den Arsch und den anderen Teil kannst du auch wegschmeißen, so gefühlt. Das war halt beim Analogfotografieren nicht so. Und genau das habe ich halt sehr daran geschätzt, weil du erstens mal lernen musst. Mein Onkel hat früher sich immer alle Einstellungen und Uhrzeiten von der Helligkeit, vom Licht aufgeschrieben, dass er immer wusste, zu welcher Uhrzeit hat er das perfekte Licht, mit welcher Blende und mit welcher Zeit. Und das fand ich halt auch ganz spannend. Er hat wirklich so einen Notizblock drin gehabt, wo alles drin stand. Und das war halt schon faszinierend, ne? Und gerade wenn du halt durch die analoge Fotografie das lernst, hast du auch später in der Fotografie bessere Karten, weil du weißt, wenn die Automatiken mal nicht funktionieren, hey, das sind meine Zeiten, das sind meine Blendeneinstellungen, die muss ich verwenden, um zu der und der Uhrzeit ein gutes Foto hinzubekommen, ne? Und das ist dann halt schon ein großer Mehrwert für den Fotografen, wenn er sagen kann, so, hey, ich habe das Wissen, um ohne Automatiken arbeiten zu können. Ja.
Schon nice. Also die Geschichte dahinter und die Kamera. Also ich weiß nicht, die andere Kundin von mir, Alina Hartwig, die hat sich jetzt auch eine Leica ganz stolz erstmal erzählt. Ey, Mann, ich habe mir eine Leica geholt und hier. Und viele Leute bewerten halt dieser Marke so einen starken Wert. Also wenn du schon diese Kamera draußen nur Fotos machst, ja, dann wirst du halt draußen halt schon angesprochen, ne? Also theoretisch, obwohl die so klein ist und unauffällig mittlerweile, die Leute, die sich damit auskennen, ne, und halt diesen roten Knopf sehen auf der Kamera, dann wirst du halt auf der Straße angesprochen, oh, eine Leica, ne, und
Da
dann.
gab es schon sehr viele Reaktionen. Wie ich jetzt in Berlin war vor 2 Wochen, da war ich mit einer guten Fotokollegin von mir unterwegs. Grüße an dich, Elli. Am Tag locker, wir waren das ist ein großes Einkaufszentrum, im Alex waren wir unterwegs in Berlin. Und ich bin wahrscheinlich, also ich weiß, ich hab irgendwann gar nicht mehr angefangen, darüber nachzudenken, wie viele es waren, aber es waren auf jeden Fall über 10 Personen, haben mich alle auf die Kamera angesprochen. Mensch, coole Kamera hast du da. Und klar, manche kennen die Marke und manche kennen sie nicht. Und ist halt immer ganz cool, wenn du dann ins Gespräch mit Leuten kommst, die vielleicht auch fotografieren und dich dann halt mal so austauschen kannst, neue Kontakte kennenlernen kannst. Finde ich cool. Und ich kann es halt wirklich bloß jedem ans Herz legen. So, wenn ihr euch eine Kamera kauft, befasst euch wirklich gut mit dem Thema, welche ihr euch holt, weil die Kameras sehr, sehr verschieden sind. Und die muss halt auch zum Menschentyp passen, ne? Das habe ich am Anfang auch nicht verstehen wollen. Aber es gibt ja wirklich Personen, die haben gar keinen Bock auf diese ganzen Schnickschnack-Funktionen. Und dann gibt es wiederum welche, die brauchen alles Mögliche mit drinnen. Also es ist wirklich nicht so einfach heutzutage, sich die richtige Kamera, ja, zuzulegen, ohne vorher zu wissen, was will ich eigentlich damit machen. Ne?
Ja, fangen wir da vielleicht mal an, weil das ist ganz gut, glaube ich, für die Zuhörer. Und vielleicht kommen ja auch einige gerade wegen dieser Aufnahme jetzt auf den Geschmack, hey, ja, so eine Leica klingt eigentlich ganz spannend. Wenn du jetzt, sage ich mal, so einen kompletten Neuling jetzt beraten müsstest, ja, zum einen, wem würdest du erstmal generell so eine Leica empfehlen?
Leute, die schon seit längerem mit der Fotografie dabei sind, die wissen, wie man mit dem Belichtungsdreieck umgeht, also Zeit, ISO, Blende. Ja. Jemand, der noch gar nicht dabei ist, dem würde ich grundsätzlich erstmal wirklich nur eine Point-and-Shoot empfehlen, also so eine Filmkamera von früher, weil da weißt du, da hast du halt deine 36 Filme und am Ende hast du kein Geld kaputt gemacht, wenn die Bilder nichts geworden sind. Also im Prinzip ist es schon Geld. Sorry dafür, das war jetzt. Es gibt Leute, die sehen das natürlich als viel Geld an, aber für mich ist es halt so: lieber gebe ich 15 Euro für einen Film aus und dann sind halt die Bilder verkackt, als dass ich mir eine Digitalkamera hole und am Ende halt mit der Kamera nicht klarkomme. Ja, ansonsten für die Einsteiger empfehle ich die Marke Nikon, Canon. Im Prinzip eignet sich jede Marke. Okay, gehen wir mal von der Marke weg. Gehen wir einfach mal wirklich von der Marke weg. Ich würde eine Kamera empfehlen, die einfach wirklich von Grunde aus sehr, sehr minimalistisch gehalten ist, wo man nicht viele Menüpunkte hat, weil oftmals kommt man dann im Menü durcheinander. Ich kenne es von den älteren Personen, gerade die Opis und Omis, die haben dann, kommen dann meistens in den Kameraladen und sagen so: Mensch, ich habe da irgendwas verdrückt, ich komme nicht mehr zurecht, die macht keine Bilder mehr, die ist doch kaputt. Und dann sind es meistens nur irgendwelche Menüoptionen, die verdrückt sind. Und ich habe aber auch wirklich Kumpels, die auch in meiner Altersgruppe sind, die dann auch sagen, ich habe da irgendwas verstellt und die Kamera macht kein Bild mehr. Und dann machst du halt wirklich eine einzige Menüoption, die stellst du um und dann funktioniert irgendwas nicht. Deswegen achtet beim Kauf drauf, dass die Kamera, ja, ich sage jetzt mal, amateurfreundlich ist. Dass es keine Kamera ist, die jetzt hat hier ein Videomenüoption hat. Dann am Ende sind es meistens auch Optionen, die ihr eh nicht benutzt, wie, okay, HDR, viele machen ja HDR, aber Edmund, du weißt, was ich meine, halt, die halt einfach so overpowered sind, dass man damit eigentlich gar nicht zurechtkommt. Ja.
Ja, das meiste verwendet man dann sowieso nicht und hat sowieso dann irgendwie zu viel Schnickschnack und dann macht man meistens gar nichts, weil man so reizüberflutet ist, was eigentlich alles möglich ist. Gehen wir nochmal kurz zu Leica zurück. Welches Modell würdest du für welchen Typen empfehlen? Also es gibt ja jetzt zum Beispiel Leica M, es gibt Leica Q. Was ist so der Unterschied und was macht für welchen Menschentyp denn Sinn?
Also grundsätzlich bin ich eher, ja, oder was heißt ich im Allgemeinen, die Q würde ich empfehlen, wenn die Leute sagen, sie kaufen sich eine Leica ohne Wechselobjektiv, die sie immer dabei haben, weil die Q ist halt einfach eine Travel-Kamera, die hast du immer dabei, du hast immer dein festes Objektiv drauf, ist ja angebaut. Ich weiß nicht, ob die Leute schon mal von der Leica Q gehört haben, ne? Auf
Jetzt
jeden
auf jeden
Fall
Fall.
ist halt eine Kompaktkamera. Und Ich würde sie halt einfach empfehlen für Leute, die halt viel unterwegs sind im Urlaub. Und die M würde ich empfehlen, wenn du halt arbeitest, weil da kannst du halt verschiedene Objektive draufpacken. Genau.
Mit welchen Lieblingsbrennweiten arbeitest du?
Also tatsächlich 28 und 35 sind so meine Favorites. Ich habe jetzt momentan noch eine Kooperation mit der Firma Voigtländer in Fürth. Wer hätte es gedacht?
Deswegen hast du die Objektive. Jetzt kommt's raus.
Ja. Grüße an dich, Sabrina. ja, ich habe noch vor mir jetzt das 50er 1.0 zu holen. Also 1.0 ist die Lichtstärke, weil ich halt auch sehr gerne auf Porträts gehen möchte jetzt in Zukunft. Ja, für alle Einsteiger empfehle ich aber Kit-Objektive. Also das bedeutet 18-55er zum Beispiel oder ich weiß gar nicht, was da alles für Zoom-Kits gibt. Ich bin ja letztendlich auch nur wirklich im Leica-Bereich unterwegs. Oder was es auch noch gibt, jetzt nicht nur unbedingt Leica, es gibt von Fujifilm zum Beispiel noch eine kleine Kamera, die X100V. Ist im Prinzip auch so eine Art Leica Q, weil sie auch ein eingebautes Objektiv hat. Und ja, für die Profis empfehle ich halt eben das M-System. Ne? Es gibt dann die M7 noch, das ist die letzte analoge Leica-Kamera gewesen und die M8 war ja dann schon digital. Ich glaube 16 Megapixel oder 10, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Auf jeden Fall ganz spannendes Thema, es war ja die erste Leica, die gibt es sogar für unter 1000 Euro. Ja, also das
Ja.
ist wirklich eine Low-Budget-Leica, wenn man das mal so bezeichnen möchte. Und die M8 ist halt wirklich so die Königin der Leicas, weil sie die erste digitale war. Da steckt halt extrem viel Geschichte dahinter. Also Leute an euch alle da draußen, wenn ihr euch eine günstige Leica holen wollt, geht auf die M8 und probiert euch aus. Das ist ein
Sehr
cooles
gut.
Ding.
Also am Anfang, was ich euch mit auf den Weg geben kann, testet einfach mal ganz viele verschiedene Marken oder schaut euch die einfach mal an. Kauft euch am Anfang nicht gleich sofort eine. Meistens ist es nämlich auch so, dass das erste Modell, was man kauft, man bleibt meistens bei der Marke, wenn man sich mit dem Menü dann halt so auskennt, ne, beziehungsweise mit der Handhabung. Deswegen schaut euch erstmal ganz viele verschiedene an, womit ihr am meisten warm werdet, ja, was sagt euch am meisten zu. Und eine Leica für den Anfang, weil
Würde ich
es
nicht
auch
machen.
ist halt schade, wenn ihr die kauft und dann einfach sagt, okay, jetzt habe ich eine Woche Spaß damit und packt die halt dann in den Schrank. Dann hat niemand was davon damit gewonnen. Ne? Testet lieber erst, ob die Fotografie allgemein etwas für euch ist und wenn ja, dann könnt ihr euch die später holen, wenn ihr sagt, okay, jetzt habe ich erstmal das Budget und jetzt habe ich auch wirklich Spaß damit oder verdiene sogar damit teilweise mein Geld, um das weiter auszubauen. Ne? Weil letztlich ist niemandem damit geholfen. Dann lieber jemand anderen diese Leica kaufen lassen, der halt da wirklich dann Spaß und so dran hat und damit wirklich jeden Tag rausgeht oder nicht jeden Tag, aber öfters rausgeht und mal auch die Kamera nutzt, weil dafür ist sie letztlich auch gemacht. Ne?
Ja, also eine Leica ist auf jeden Fall keine Kamera, mit der man direkt mit dem Fotografieren als Amateur starten sollte.
Ja.
Außer man
Du hast das Geld.
möchte ja Geld ausgeben, wollte ich gerade sagen. Man möchte unbedingt viel Geld ausgeben, dann ist es eine andere Geschichte.
Wenn du
Viele,
flexen willst, dann kannst du das
ja,
machen.
viele holen sich eine Kamera von Leica auch als Investment. Es gibt ja so Sondereditionen.
Ja.
Da kannst du mal gerne 40, 50.000 Euro ausgeben. Und da sind wir eigentlich noch bei den günstigeren Sondereditionen.
Aber das ist
Ja, ist
theoretisch,
schwierig.
wenn das Geld hast, nicht schlimm, weil das Geld, es wird ja nicht weniger. Also es
Nee,
ist wirklich
es wird sogar mehr. Also wir haben
es
ja
ist
teilweise wirklich Wertgewinn von über 150 Euro, die von Monat zu Monat halt hochgehen. Ne? Also das ist schon krass. Und ich
ja.
bin teilweise selber immer ein bisschen schockiert, überrascht im positiven Sinne, wenn ich weiß, dass das Geld, was du für eine Leica ausgibst, dass es nicht weg ist, sondern du kannst ja jederzeit kannst du die Kamera mitnehmen, gehst zum Leica Store und lässt sie auszahlen halt. Weil Verlust machst du im Prinzip nicht. Du machst keinen Verlust und selbst wenn meine Kamera kaputt geht, dann schickst du sie zum Service nach Wetzlar, dann dauert es vielleicht ein paar Monate, dann kommt sie aber repariert zurück, hast vielleicht deine 400, 500 € für den Service ausgegeben, aber egal, fuck it, du hast trotzdem auf Langzeit gesehen keinen Verlust gemacht, weil die Kamera wertstabil ist. Das hast du bei anderen Marken nicht.
Ja.
Ja, wenn ich mal vergleiche, wie schnell werden denn zum Beispiel die ganzen Nikon-Modelle, die neuesten, welches ist denn das neueste? Habe ich
Ich
keine
klage
Ahnung.
mit
Die
Z
neuen
irgendwas.
Z-Modelle, irgendwas mit Z, ich glaube Z oder Z7, Z6 war es, hatten wir oft die Diskussion, weil die damals so also wirklich vom Preis her sehr, 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 sehr hoch verkauft werden. Und nach einem halben, dreiviertelten Jahr hast du halt allgemein nach der Benutzung wieder einen Wertverlust von einem Taui halt. Minimum.
Ja,
Ja.
klar.
Und bei den Leica-Kameras hast du es halt nicht.
Ja.
Ja.
Ich hoffe, ja, ich hoffe, wir konnten hier einigen Leuten so ein paar Einblicke geben, weil es halt ist kein einfaches Thema, ne? Jeder sieht das anders, ne? Es ist so wie mit einem Uhrensammler. Der eine sagt, ey, ich kann so viel für eine Uhr ausgeben und hab da wirklich Spaß dran. Der andere schüttelt nur den Kopf und denkt sich, Mann, ich hole mir hier, was weiß ich, was von Rewe, dort eine 50 Cent Icewatch und hab genau so gut, die Uhr wird mir angezeigt. Da ist halt jeder Mensch, ist da halt anders, ne? Jemand, der halt für diese Marke und diese Geschichte dahinter auch feiert und das auch wirklich lebt, der wird halt auch einen ganz anderen Wert dieser Marke halt mitgeben, ne?
Ich würde noch gerne sagen, warum ich mir die Leica geholt habe.
Hau raus.
Mein persönlicher Grund war einfach wirklich, ich wollte immer Geld sparen, ja. Aber als ich mit der Kamera in Verbindung gekommen bin, war es einfach so, dass mich die Qualität überzeugt hat. Und da hat auch meine Ausbildung vielleicht ein bisschen mit reingewirkt, aber ich bin wirklich überzeugt mittlerweile davon und ich weiß einfach die Qualität zu schätzen. Und es ist halt auch eine geile Brand halt. Du kannst mir zum Beispiel jetzt nicht erzählen, dass Sony so ein krasses Traditionsunternehmen ist wie Leica. Hast halt einfach eine geile Story dahinter. Wenn du mit deinen Kumpels unterwegs bist, kannst du denen immer ein bisschen was darüber erzählen. Finde ich cool. Und du
Ich weiß
hast
jetzt
halt
nicht. Also
einfach
vielleicht hat Sony auch eine gute Geschichte. Also, aber ich weiß es nicht. Ich habe mich da jetzt in Sony nicht so reingearbeitet. Jetzt
Also
leider.
Leute, die mich auch kennen, die wissen, dass ich mit Sony nicht ganz so affin bin. Aber ich will damit einfach nur sagen, dass es einfach schön ist, so eine Kamera zu besitzen. Also für mich ist es wie so ein kleines Kind, weil ich sie halt immer dabei habe. Und es ist halt so ein bisschen so eine Fotografie-Romantik halt, die man einfach für sich mit der Familie teilen kann. Und das ist halt immer wieder schön, wenn du halt einfach Erinnerungen hast. Unabhängig von der Kamera, die du halt einfach mit den Leuten teilen kannst und tolle Fotos machen kannst.
Sehr,
Und
sehr
das ist ja auch
nice.
das Ziel für alle Fotografen, unabhängig von der Kameramarke. Mach tolle Fotos und jeder ist glücklich.
Sehr, sehr nice. Ja, vielen Dank erstmal für den Leica-Talk. Jetzt kommen wir noch so ein bisschen zum Geschäftlichen, weil natürlich ist es cool, wenn man geile Bilder macht, aber letztlich gibt es auch entweder, wenn man nebenberuflich so ein bisschen Geld damit machen oder natürlich auch als hauptberuflicher Fotograf dadurch starten. Und deswegen bist du ja auch zu mir gekommen, um natürlich jetzt endlich mal auch gutes Geld mit der Fotografie zu gewinnen,
Ja, auf jeden
weil.
Fall.
Wir wissen alle, gute Fotos machen reicht nicht aus. Da kann man auch die Leica haben und die besten Fotos machen. Aber
Sie
wenn halt
interessiert
das
den Kunden
Marketing,
nicht.
ja, wenn es halt nicht an den Mann bringst, dann bringt das erstens gar nichts. Aber fangen wir mal auf vorne an. Wann, mein lieber Stefan, hast du denn, wie bist du da auf uns aufmerksam geworden oder wann?
Also, ich sag's dir ganz ehrlich, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich glaube, 2018 oder 19 war es, ne?
Ja.
Weißt du es genau?
2019.
Die Zeit vergeht, Wahnsinn.
3 Jahre jetzt schon.
Wow. Und ja, jetzt, wie gesagt, für diejenigen, die es nicht wissen, ich war jetzt einen Monat in der Schweiz und ich habe mit meinem Bruder zusammen quasi ein bisschen Geld verdient, dass ich halt meinen Start in die Selbstständigkeit jetzt ein bisschen besser finanzieren konnte, weil es finanziert sich nicht von allein, ja. Und jetzt ist der Startschuss da und ich denke, ich rock das jetzt mit dir, Edmund. Also,
Sehr, sehr cool.
das
Ja,
wird
also
laufen.
das ist halt das Hauptthema, das will ich auch allen, die halt zuhören, gerade mitteilen. Investiert auch in euch, eure Fähigkeiten, sei es jetzt darum, wie man wirklich richtig fotografiert oder sei es darum, wie man halt die richtigen Kunden gewinnt. Weil lieber erst Kunden gewinnen mit der günstigen Kamera und dann mit dem Gewinn sich eine neue Kamera holen. Ja, aber nicht umgekehrt, nicht erst Equipment, Equipment, Equipment kaufen. Und am Ende liegt es halt nur im Schrank und du nimmst es nur für den Urlaub mit. Das ist halt auch schade, ne? Weil lieber auf mehreren Hochzeiten sein, also du willst ja jetzt Hochzeitsfotograf, dort mehr etablieren, diese Momente festhalten.
Ja.
Und das regelmäßig zu machen mit gutem Equipment langfristig, das macht dann eher Spaß, anstatt ja, das mal vielleicht irgendwie im Sommer mal richtig auszuleben und dann, ja, jetzt brauche ich sowieso nicht mehr. Ich habe alles fotografiert, was zu Hause ist und habe dann sozusagen keinen Spaß mehr, keinen Ansporn mehr, weil kein Auftrag da ist. Und umso öfters man was macht und mehr Aufträge man hat, umso mehr kannst du ja auch fotografieren, weil es ja auch sozusagen zu deinem Lebensunterhalt oder zu deinem nebenberuflichen Gewerbe halt mit dazu nimmst. Und dann macht es halt erst richtig Spaß, ne? Wenn du es halt wirklich regelmäßig auslebst und regelmäßig halt wirklich die Leica auch ausführst, sage ich mal.
Kann ich nur zustimmen.
Super, mein lieber Stefan. Wenn jetzt, sage ich mal, Leute dich vielleicht kontaktieren wollen, wenn sie jetzt, sage ich mal, noch so eine Leica-Frage haben und sagen, hey, der Stefan ist mir sympathisch, wie kann man dich am besten erreichen?
Einfach über Instagram mir eine Nachricht schreiben, das kannst du ja gerne im Video verlinken. Ist überhaupt kein Thema. Ich kann da jeden wirklich nur raten, schreibt mir auf Insta, wenn ihr eine Frage habt. Da bin ich der Fachmann für. Und ansonsten, wenn ihr Fragen zum Thema Leica speziell Service oder so habt, kleine Werbung, geht zum Leica Store Nürnberg, weil die sind immer nämlich up to date und die haben auch direkten Kontakt. Ja. Also da kann ich wirklich nur empfehlen, Leica Store Nürnberg für all die Leica-Dudes und für alle anderen. Es gibt noch ein paar gute andere Fotoläden. Ich meine, der Fotomax zum Beispiel ist ja auch ein gutes, ich glaube, Foto-Franchise mittlerweile. Fotokoch, alle möglichen. Geht zum Laden, wenn ihr Fragen habt. Und ansonsten seid ihr alle herzlich willkommen bei mir. Bin ich für
Sehr
alle
cool.
Fragen offen.
Und danach, ne, wenn ihr schon euer Equipment habt und gut fotografieren könnt, dann kommt ihr gerne zu mir, tragt euch gerne ein für ein kostenloses Erstgespräch. Wir bauen mit euch natürlich Punkt Nummer 1 die Webseite auf, richtiges Marketing, Kundengewinn, weil das Wichtigste überhaupt, dass die Fotografie dann auch wirklich ausgelebt werden kann. Bitte wartet nicht 3 Jahre wie der gute Stefan, dann ist zu viel Land, Zeit
Ich bin
ins
ein
Land
schlechtes
gegangen.
Beispiel.
Geht dann einfach unter www.ed-riese.de, tragt euch ein, wir zeigen euch, wie das funktioniert. Und dann freue ich mich, vielleicht seid ihr dann auch hier mit dem Team gemeinsam und dann können wir auch mit Stefan uns dann noch mehr austauschen. Freue ich mich sehr, wenn die Community noch größer wird. Immer sehr lustig gemeinsam. Und ja, ich gebe dir das letzte Wort, Stefan. Vielleicht möchtest du ja noch was
Ich möchte auch
sagen.
noch was sagen. Edmund, mach mal kurz auf dein Sommerfest in Hannover aufmerksam, weil
Ah,
vielleicht hat ja der ein oder andere Fotograf noch Interesse.
das geht nicht. Das ist nur für geschlossene Gesellschaft, liebe Leute. Da müsst ihr schon Kunde werden. Also
Ach so, oh.
dementsprechend für alle, die zuhören, ja. Dann auf jeden Fall eintragen.
Oh, das wusste ich nicht. Alles gut. Nee, ansonsten vielen lieben Dank, Edmund, für die Chance, dass wir mal hier einen coolen Podcast zusammen machen. War das erste Mal, dass ich das professionell mache. Ich habe dir ja schon gesagt, woran es bei den letzten Malen immer so ein bisschen gearbeitet hat bei mir. Auf jeden Fall war es eine coole Erfahrung, mit dir jetzt hier mal zu sprechen. Und für all die anderen Leute, nehmt die Tipps ernst. Teuer muss nicht immer gleich das Beste sein. Das Beste ist das, womit ihr persönlich gut zurechtkommt. Und ich möchte am Ende noch erwähnen, wie gesagt, ich habe nichts gegenüber irgendwelche Kameramarken. Sind alles tolle Kameras. Ihr könnt mit jeder Kamera gute Bilder machen. Derjenige, der das Kamera oder das Foto macht, ist immer noch der Fotograf selber. Und genau, das ist so mein letztes Wort. Dankeschön, Edmund.
Sehr gerne.
War mir eine
Adios.
Ehre.